Wozu brauchen wir das? Mit dieser Frage hat eine meiner Mitschülerinnen in der 7. oder 8. Klasse regelmäßig nicht nur unseren Mathelehrer, sondern auch die Jungs bei uns in der Sitzreihe genervt. Weil diese Frage regelmäßig im Unterricht kam, wenn wir etwas Neues durchgemacht haben in Mathe. Der Lehrer erklärt es, macht vielleicht ein Beispiel, wie das funktioniert. Und irgendwann kam dann irgendwann die Frage, wozu brauchen wir das? Aus heutiger Sicht würde ich sagen, okay, da war jemand neugierig. Da wollte jemand nicht nur einfach blind, stumpf etwas aufnehmen und lernen, weil es von vorne kommt, sondern den tieferen Sinn ergreifen und verstehen, wie das gut angewendet werden kann im Alltag. Damals als 7. oder 8. Klässler war ich eher genervt, weil das klang immer so ein bisschen wie, ich habe keine Lust, das zu lernen. Warum sollte ich mich denn anstrengen? Was habe ich davon, wenn ich mich jetzt anstrenge und jetzt hier mitmache? Wozu brauche ich das? Wo hilft mir das im Alltag? Und ich würde behaupten, dass diese Veranlagung in uns, und wir haben es ja in der Einleitung gehört, das fängt schon früh an, diese Veranlagung in uns, diese Frage zu stellen, was habe ich denn davon, wenn ich etwas investiere an Kraft oder an Zeit oder an Geld? Was springt da für mich raus? Warum sollte ich das tun? Oder andersrum, ist es doch dumm, das alles zu geben, wenn man nichts davon bekommt. Wenn es keinen Gewinn dafür gibt, der deutlich ist, der spürbar ist. Es wäre schon blöd bei den knappen Ressourcen, die wir alle haben, wenn wir uns nicht fragen würden, was das uns bringen würde. Und der Predigttext für den heutigen Sonntag geht da in eine ganz ähnliche Richtung. Ich lese ihn uns einmal vor aus Lukas 18, die Verse 28 bis 30. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja, erwiderte Jesus, und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Ich empfinde, das ist kein leichter Bibeltext. Und zwar nicht, weil hier irgendwelche theologischen, hochgestochenen Theorien aufgebaut werden, wo Verknüpfungen zum Alten Testament gezogen werden, Anspielungen gemacht werden, die nur Insider verstehen und deswegen den tieferen Sinn auch ergreifen können. Also all das ist es eigentlich nicht. Das sind sehr deutliche, sehr klare, sehr einfach zu verstehende Worte. Und trotzdem finde ich, das ist ein herausfordernder Text. Denn wenn wir das wirklich richtig wortwörtlich nehmen, sagen wir, Jesus, wir nehmen dich beim Wort, dann komme zumindest ich, und ich glaube, da bin ich aber nicht allein, wenn ich das auf uns verallgemeiner, da kommen wir an die Grenzen, dass wir merken, das stimmt nicht so richtig mit unserer Realität überein. Ich will niemandem zu nahe treten, aber vor mir sitzen nicht die wohlhabendsten Leute Siegburgs und Umgebung, die bestaussehendsten, aber nicht die wohlhabendsten. Es sei denn, ihr habt es geschafft, in den letzten 2,5 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, euch richtig gut zu verstellen und euren Reichtum zu verbergen. Aber ihr, die ihr sagt, wir folgen diesem Herrn nach, ich habe nicht den Eindruck, dass ihr mehrere Häuser an verschiedenen Stellen habt, weil ihr das 100-fach oder vielfach zurückbekommen habt. Und ich kann euch beruhigen, das gilt nicht nur uns so, das geht auch in anderen Gemeinden so. Das fährt also dann zu einem Umkehrschluss, wenn man das nicht wortwörtlich einfach so nehmen kann und sagen, ja, so stimmt's, trifft auch mit dem überein, was ich an Beobachtungen in der Realität mache, dann stellt sich ja die Frage, na gut, wenn es aber dann doch stimmt, heißt das dann eigentlich, dass wir irgendwie nicht gut, nicht richtig genug glauben, wenn wir Mittelstand sind, vielleicht manche etwas höher, manche etwas prekärer, aber nicht wirklich reich, nicht viele Häuser haben, das Jesus aber sagt, machen wir dann etwas falsch? Haben wir nicht gar, bilden wir uns ein, wir hätten alles für Gott gegeben und haben es gar nicht und deswegen ist es so? Also es ist die Richtung, in die oft das Wohlstandsevangelium, von dem viele wahrscheinlich schon mal gehört haben, geht, wenn man sagt, du kannst deinen Glauben oder die Sündlosigkeit, die Fehlerlosigkeit in deinem Leben daran messen, wie gut es dir geht, gesundheitlich oder vom Vermögen. Denn Gott segnet die sich an seine Wege halten. Und wenn es dir nicht gut geht, in dem einen oder in dem anderen Bereich, dann machst du offensichtlich irgendetwas falsch. Du glaubst nicht richtig, du glaubst nicht fest genug oder du hast irgendwo Sünde in deinem Leben, unbekannte Schuld, die dich daran hindert. Es gibt diesen Zusammenhang, ich will das nicht leugnen, aber das als grundsätzliche Lehre, die schwarz-weiß immer gilt, aufzustellen, ist gefährlich. Es macht krank. Es gibt ein krankes Gottesbild, denn das Leben ist nicht immer so einfach darauf zurückzuführen, dass, wenn ich richtig glaube, es mir gut gehen wird. Also dann die nächste Frage, wenn das nicht stimmt und das nicht ist, sind dann die Worte Jesu, die er hier so sagt, die so eigentlich klar verständlich sind, einfach nicht wahr? Das wäre eine andere Möglichkeit, das Ganze zu erklären, wenn man schaut, welche Diskrepanz manchmal zwischen dem, was Jesus gesagt hat und dem, was wir erleben haben, existiert. Also wie gesagt, das ist kein einfacher, das ist ein herausfordernder Text, bei dem wir eine gewisse Spannung immer wieder aushalten müssen, wenn wir feststellen, dass das eben keine simple Schwarz- und Weiß-Darstellung ist. Oder dass es eben doch einige gibt, auf die trifft das tatsächlich etwas zu, etwas mehr zu, und andere, auf die trifft das weniger zu. Und trotzdem kann man keinem von sagen, du glaubst mehr oder besser und du weniger oder schlechter. Und was dieser Predigttext, den ich gerade vorgelesen habe, außer Acht lässt, ist der Zusammenhang, in dem diese Verse stehen. Denn damit fehlt uns die Vorgeschichte und die ist in diesem Fall wichtig. Wir haben die Vorgeschichte aber gerade in der Textlesung gehört. Es geht um das Gespräch Jesu mit diesem reichen jungen Mann, der zu ihm kommt und fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus ihm sagt, ist eigentlich ganz klar, steht in der Bibel, halte dich an die Gebote, die der Gott Israels uns Menschen gegeben hat, und dann wirst du das ewige Leben bekommen. Und er sagt, ja, habe ich doch gemacht, mache ich. Und dann sagt Jesus, es gibt noch eines, das dir fehlte. Verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Wir haben gehört, daraufhin wurde der Mann sehr traurig und ging weg, denn diesen Schritt, den konnte er anscheinend nicht gehen. Und dann kommt dieses Bild, das Jesus nennt von dem Kamel und dem Nadelöhr, dass eher ein Reicher in den Himmel kommt, eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und die Feststellung, das schafft doch kein Mensch, nee, aber für Gott ist es trotzdem möglich. Und dann kommt unser Predigttext. Und Petrus sagt bei Lukas hier, wir haben unser Zuhause verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Da, wo du dem reichen Jüngling gesagt hast, verkauf alles, komm und folge mir nach, wir haben das gemacht, Jesus. Bei Matthäus, da wird uns die Geschichte auch erzählt, wird diese Frage, die vielleicht hier nur so im zwischen den Zeilen so mitschwingt, deutlicher ausgesprochen. Denn bei Matthäus kommt dann nämlich noch die Frage hinterher von Petrus, was werden wir dafür bekommen? Jesus, wir sind dir nachgefolgt, was werden wir dafür bekommen? Und da sind wir wieder bei meiner Mitschülerin aus der 8. Klasse. Wozu brauchen wir das? Was habe ich davon? Was habe ich davon, Jesus, wenn ich mitkomme? Dieser ganze Aufwand, diese ganzen herausfordernden Situationen, denen ich mich stelle im Glauben, die ich mir eigentlich auch ersparen könnte, wenn ich das nicht machen würde. Lohnt sich das denn? Warum denn alles aufgeben, um diesem Jesus zu folgen? Nun, Jesus bestätigt tatsächlich, das kostet was, ja? Das kostet was, mir nachzufolgen. Du wirst einiges, du wirst vieles verlieren von dem, was du bisher vielleicht als sehr wertvoll erachtet hast. Nachfolge kostet was. Ich glaube, das vergessen wir in unserer Zeit gerade jetzt speziell ganz viel, ganz oft. Wir leben in einer Zeit, wo wir in einem Konzert von vielen Angeboten, auch im religiösen, aber auch im säkularen Bereich, die Menschen dazu animieren wollen, kommt doch zu uns, kommt in die Gemeinde. Müssen wir ganz ehrlich sein, warum wollen wir das? Vielleicht, weil wir wollen, dass die Bänke wieder ein bisschen voller sind und das schöne Gemeinschaftsgefühl von früher kommt. Aber ich will auch nicht unterschlagen, dass einige wirklich meinen, komm doch zu Gott, komm doch zum ewigen Leben, komm doch zu uns. Du bekommst von Gott ewiges Leben geschenkt und Annahme und Liebe, so wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Was für ein Geschenk. Ja, wir haben letzten Sonntag hier eine Taufe gefeiert, wo Menschen diesen Schritt, diese Entscheidung für sich getroffen haben, gesagt, ja, ich nehme dieses Geschenk sehr gerne an. Alles richtig, Punkt, will ich nicht in Frage stellen. Und Jesus sagt, es kostet dich auch was. Du folgst mir nach. Du gehst meinen Weg, nicht ich deinen. Ich entscheide, wie ein gelungenes Leben aussieht. Ich sage dir, welchen Weg du gehst und du kommst mir nach. Matthäus 16, mein Taufvers, Matthäus 16, Vers 19, nimm dein Kreuz auf dich und verleugne dich und dann folge mir nach. Das kostet dich was. Nicht immer, nicht überall, aber in vielen Punkten werden wir merken, ach Moment mal, Jesus sagt, häng dein Herz doch gar nicht so sehr an deinen materiellen Reichtum. Andere Sachen sind wichtig, aber ich habe doch so gerne dieses oder jenes und ich habe doch dafür hart gearbeitet. Und ist das schlimm? Es ist nicht schlimm, aber fördert es mich in meiner Nachfolge? Folge mir nach, das kann was kosten, es wird was kosten. Nicht nur im Konjunktiv, die Frage ist, was? Die Frage ist, wie sehr es schmerzt, wie sehr ich daran festhalte. Da ist jeder unterschiedlich, aber es kostet uns etwas, Jesus nachzufolgen. Da ist er ganz ehrlich und offen. Haben wir das noch vor Augen? Sagen wir das den Leuten auch so klar, dass es mit der Taufe nicht zu Ende ist? Wir haben es letzte Woche gehört, ich fand es so gut, richtig und schön auch zu hören. Menschen, die dazukommen, die sind in der Verantwortung für die Gemeinde. Die Gemeinde hat Verantwortung für die Menschen. Der Weg geht weiter, ist da nicht zu Ende. Also aller Gewinn in diesem Reich Gottes beginnt mit diesem Verlassen und diesem Verlieren. Das Reich Gottes kann Menschen ärmer machen, wenn es um Haus geht, um Besitz oder auch um Beziehungen, Eltern, Geschwister, Frauen und Kinder. Jesus nennt es hier gleich die Allerengsten, nicht nur Arbeitskollegen und entfernte Bekannte, sondern gleich die, die einem am Herzen liegen, in den meisten Fällen, oder die einem zumindest nahestehen. Aber das ist ja der Beginn und nicht das Ende, wenn Jesus sagt, das wirst du verlieren, sondern Jesus stellt dem Verlust ja auch das gegenüber, was man gewinnen wird. Und um es vorwegzunehmen, es geht hier nicht um eine Investition, die dann irgendwann eine hohe Rendite abwirft. So, oh, ich beschneide mich jetzt ein bisschen, ich lege immer ein paar Euro zur Seite, ich investiere es da rein und dann kommt irgendwann mal in Zukunft dann das Ganze wieder zurück plus Gewinn. Also ich muss mich ein bisschen gedulden, aber werde dann was davon bekommen. Das ist nicht so ein planvolles, methodisches Vorgehen. Das, was wir bekommen, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das kann man sich nicht erarbeiten, sonst wäre es ja ein Lohn. Es ist ein Geschenk, das nicht in unserer Gewalt liegt, was, wie groß oder wann es uns gegeben wird. Es ist ein Geschenk, dass wir etwas finden. Was Jesus hier ausspricht, das hat er selber erfahren. Nicht in Matthäus, nicht bei Lukas, aber bei Markus, 3. Kapitel, lesen wir davon, wie einmal die Mutter Jesu, seine Geschwister nach ihm rufen lassen. Warum genau, wird uns nicht gesagt, wir können es nur vermuten. Aber Jesus antwortet dann, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister, meine Brüder? Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. In denen, die ihm nachfolgen, die sich entschieden haben, ich gehe diesen Weg. Man kann immer nur einen Weg gehen, nicht parallel mehrere. Das hat so einen Weg mit sich. Wenn der Weg sich gabelt, entscheiden wir uns, welchen Weg wir gehen. Und wer sagt, wer diesen Weg mit mir geht, den nenne ich Bruder, Schwester oder Mutter. Wir, die wir diesem Jesus nachfolgen, wir werden in eine Gemeinschaft gestellt, die von dieser zukünftigen Welt Gottes geprägt ist. Menschen, die mit Gott verbunden sind, nicht wegen einer Sache. Aber wir gehören zu einem universalen Gottesvolk. Und hier in Siegburg sind es eben die Menschen, die heute hier sitzen oder in den anderen Gemeinden gerade. Und das ist dieselbe Erfahrung, die auch die Jünger machen können und die machen sollen. In ihrer Nachfolge, in ihrem Dienst werden sie auf Menschen stoßen, sagt Jesus, die auf genau diese Art und Weise mit ihnen verbunden sind. Und es wäre zu kurz gegriffen, wenn man jetzt von Gleichgesinnten spricht. Wir sind nicht die, die alle gerne Fußball spielen und deswegen das teilen und das uns zusammenhält, weil wir diese politische Richtung oder Ansicht haben und wir uns in diese Richtung aktivieren. Wir haben alle ein unterschiedliches Alter, eine unterschiedliche Lebensphase, unterschiedliche Interessen. Das ist nicht, was es uns vereint. Was uns vereint, ist, dass wir alle denselben Gott Vater nennen können. Das macht uns zu Geschwistern. Seit letztem Sonntag habe ich nicht nur eine Tochter, sondern auch eine Schwester. Bisschen komisch, klingt nicht ganz gesetzeskonform. Im geistlichen Reich funktioniert das aber. Was uns verbindet, ist, dass Gott uns angenommen hat, dass er uns liebt und dass er uns unseren Wert verliehen hat, Kinder Gottes zu sein. Und wenn wir das ernst nehmen, wenn wir das leben, wenn wir diesem Weg folgen, dann haben wir auf natürliche Art und Weise etwas, was einen Gegenpol bewirkt, den es zu dieser Welt nicht gibt gerade. Eine Gemeinschaft, die nicht zuerst nur auf sich schaut. Ob es Kapitalismus, Individualismus, was ihr auch nehmen wollt, nehmt, diese Welt schaut gerade sehr auf sich. Auf mich, auf meine Rechte. Wo komme ich vor? Was habe ich davon? Warum sollte ich? Das ist das, wo wir mit hineingeboren wurden zum Teil oder es sich mitentwickelt hat in eine sehr individuell schauende Welt. Und Menschen leiden darunter, weil sie einsam werden, weil sie Einzelkämpfer werden, weil man Angst hat davor, sich anderen gegenüber zu öffnen, weil es immer einem zum Schlechten ausgenutzt werden kann. Die Menschen suchen das aber, glaube ich. Die wollen Gemeinschaft haben. Und hier ist ein Ort, wo sie das finden können und sollen. Wo wir nicht bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, um dabei sein zu können, sondern einfach nur sagen können, ich folge diesem Jesus nach. Und dann hast du deinen Platz hier, du darfst dazukommen, du bist Teil der Familie. Wie diese Gemeinschaft aber wirklich gelebt wird, das liegt an uns. Das ist die Herausforderung, in der wir gestellt werden. Ich sehe es als Chance, dass wir als Gemeinde in der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben und pflegen, wie wir Gemeinschaft haben, die über das Oberflächliche hinausgeht, wo Vergebung und Annahme nicht nur von hier vorne, wenn wir predigen, sondern in unserem Miteinander gelebt werden, dass sich das spürbar werden lässt. Und das suchen Leute, da kommen sie hin, da was wollen sie? Das ist meine Überzeugung, meine Erfahrung. Diese Erfahrung, was kenne ich nicht und das möchte ich gerne. Warum ist das so bei euch? Weil wir selber angenommen wurden von einem liebenden Gott und Vater. Und wir das nur weitergeben können. Das haben wir nicht erarbeitet, nicht produziert. Es ist ein Geschenk, kein Lohn. Und das geht über die Frage hinaus, was haben wir davon? Nun bekommen wir aber von Jesus nicht nur diese Gemeinschaft nur auf eine Wiese, sondern wir bekommen auch anderes vielfach wieder. Aber eben nicht so, wie wir denken. Was sollen wir auch mit vielen Häusern? Ein Haus, eine Wohnung ist schon Arbeit genug. Und was soll ich mit vielen Frauen? Also, eine Frau und drei Töchter, habe ich schon den fetten Segen bekommen. Aber Jesus sagt ja, ihr werdet was bekommen. Und er berichtet aber ihren Blick auf das zukünftige Reich Gottes. Das steht in dem Bibeltext. Das zukünftige Reich Gottes und dieses ewige Leben, das sie bekommen werden. Für das, was sie hier zurücklassen, was wehtut, was geopfert wird. Und wer meint jetzt, ach, Jesus vertröstet uns hier, sagt hier, ja, halte durch, aber irgendwann, wenn dieses irdische Leben vorbeigeht, dann wirst du deinen Lohn schon bekommen. Das ist zu kurz gefasst. das ist nicht ewiges Leben, nicht in Gänze, das ist ein Teil davon. Aber es beschränkt sich nicht auf das Jenseits alleine. Wir vergessen, dass diese Verheißung hier von dem Menschgewordenen, in dem Fall damals gegenwärtigen Jesus gesagt wird, nicht von einem zukünftigen. Wir vergessen, dass wir in Jesus, seine Jünger damals, die ihn gesehen und sprechen und anfassen konnten, Zeit mit ihm verbringen konnten, dass sie damals schon durch Jesus diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott im Himmel haben konnten. Trotz all ihrer Fehler, trotz all ihrer Abwege, wo sie immer wieder den Weg verlassen haben, aber zurückkommen konnten. Wenn Jesus zur Nachfolge aufruft, den lädt er ein, in die Gegenwart des ewigen Lebens zu kommen. Denn Jesus ist die Quelle des ewigen Lebens. Durch ihn hat Gott dieses ewige Leben gekommen. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann sagt er, komm zum ewigen Leben. Aber nicht erst im Himmel, wenn du stirbst, sondern jetzt, hier, komm zu mir. Und ich glaube, oft wünschen wir uns, dass das so läuft wie beim reichen Mann. Nämlich so ein schönes Nacheinander. Was muss ich denn jetzt tun, um später den Lohn zu bekommen? Ich bin bereit, einiges zu tun. 10 € im Monat? Ja, 20. Komm, 10 € zahle ich schon allein für meine Streaming-Angebote. Jesus ist mir 20 wert. Wenn ich es mir leisten kann, vielleicht auch 100. Oder noch was anderes, vielleicht eine Stunde mehr Gebet am Tag. Kriegen wir auch hin. Aber kriege ich dafür das ewige Leben später? Ist das mein Lohn? Jesus deckt hier an dieser Stelle so eine, ich sage nicht böswillige, aber doch so eine tiefe Heuchelei auf, die hinter dieser Frage steht, egal wie ernst die Menschen diese Frage meinen. Denn indem er dem reichen Mann sagt, komm, gib alles den Armen und das eine, was dir fehlt, ist, folge mir nach, sagt er ihm dieses, wozu brauche ich das? Ganz klar vor Augen. Was ist denn der Lohn der Nachfolge? In dieser Welt Schmerzfreiheit? Nein, haben einige hier heute Morgen noch ganz akut. Leidfreiheit? Keine Trauer mehr? Reichtum? Wie gesagt, bei einigen können sagen, ja, der Herr hat mich gesegnet. Schön, will ich nicht in Frage stellen. Aber das ist nicht das, wo man sagen kann, das ist die Garantie. Nennt Gott Abba, Vater. Ihr dürft Gott Abba, Vater. Das, der Sinn eures Lebens, ihr lieben Menschen, wofür ihr geschaffen wurdet, mit Gott in einer Einheit zusammenzustehen, das, was durch die Sünde verloren gegangen ist, das ist jetzt wieder da. Ihr könnt ein sinnerfülltes Leben leben, weil ihr mit Gott wieder in Gemeinschaft leben könnt, weil ihr den Schöpfer des Universums wieder euren Vater nennen kann, weil dieser Gott sich zu euch stellt und es nichts gibt, was euch von diesem Gott noch trennen kann. Das fängt hier jetzt schon an, nicht erst nach dem Tod. Das macht es nicht leichter, das macht es nicht schöner, aber es erfüllt den Sinn. Das ist der Weg. Ihr geht den Weg mit Gott. Den sinnvollen Weg, nicht am Ziel vorbei. Wozu brauchen wir das? Was habe ich davon? Es gibt Menschen, die so oft aufrechnen, ja, aber Kosten nutzen wir, es muss sich doch so anfühlen. Nein, es muss sich nicht so anfühlen. In Matthäus 13 lesen wir diese zwei Beispiele, wo Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und dann verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wenn wir fragen, wozu brauchen wir das? Ich finde, damit macht Jesus deutlich, du hast noch nicht verstanden. Du siehst nur einen Acker, wo du sagst, warum sollte ich mir einen Acker kaufen? Da ist ein Schatz verborgen. Du darfst mit Gott wieder leben. Es war nicht vorher möglich, jetzt ist es möglich. Und es ist ein Geschenk. Du darfst es einfach so tun, wenn du das möchtest. Ist das nicht wert genug? Das ist die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, die ich heute Morgen weitergebe an mich selber und an uns alle. Reicht uns das jetzt noch, wenn wir mit Jesus schon so lange oder frisch unterwegs sind? Ist das noch der Schatz, den wir sehen? Sehen wir das als Wert an? Oder kommt es unter, ja, hab mich schon dran gewöhnt, ist nichts Neues mehr. Gibt es noch was anderes, wofür es sich noch mehr lohnt, dran zu bleiben? Gott lädt uns Menschen ein, unsere Sache von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt auf Gott zu stellen, auf ihn auszurichten. Und wir sind manchmal der Meinung, das bedeutet, sich eigentlich auf wenig zu stellen. Und dann wird diese tiefe Gottlosigkeit in unserem Herzen aufgedeckt, in der wir diese Kosten-Nutzen-Rechnung mit Gott machen. Ja, aber was haben wir davon? Guck mal, andere, die scheren sich sonst was drum und denen geht's so gut. Und ich? Da muss doch ein bisschen was mehr rausfallen. Ich bin bereit, viele sittliche Disziplinen, Gebote, Leistungen zu erbringen, wenn ich damit so diesen Anspruch auf das ewige Leben, auf dieses Erbe habe. Aber es geht hier nicht darum. Es geht darum, eine Haltung einzunehmen. Wie lebe ich mein Leben? Wie sehe ich mein Leben? Sehe ich es als Gewinn an, dass ich es mit Gott leben kann? In guten und in schweren Momenten, auch im Tal der Verzweiflung. Ist das ein Wert? Oder sagen, kann ich mir auch nichts von kaufen? Fühlt sich trotzdem blöd an. Es soll sich aber nicht blöd anfühlen. Also ist es nichts wert. Es geht über alle religiöse Übung hinaus. Das ist unsere Einstellung und unsere Haltung, um die es hier geht. Und wie ich bereits sagte, das ist ein herausfordernder Text. Nicht kognitiv, aber von dem, was er fordert. Denn er legt den Finger in unsere Wunde rein und zeigt uns, wie wenig wir oft dieses Leben schätzen, das wir mit Gott haben dürfen, das er uns schenkt. Und gleichzeitig führt uns Jesus auch noch einmal vor Augen, was es für diesen Einsatz gibt, also dass er es eine Art und Weise gibt, die er etwas für unseren Einsatz wiedergibt, nämlich eine Gemeinschaft, die er uns schenkt, die von Gott bestimmt ist, die von Gott geprägt ist, in die wir eine Vielfalt, in eine Gemeinschaft von Menschen hineinkommen können, in der wir die Unterstützung bekommen können, die wir alleine nicht hätten. Also Jesus nimmt diese Frage, die Petrus stellvertretend für die Jünger stellt, wirklich ernst. Und er beantwortet sie. Petrus und die Jünger, und ich nehme jetzt uns mal mit hinein heute, wir sind herausgefordert, seine Antwort ebenfalls ernst zu nehmen, wenn er uns sagt, dass er uns unseren Einsatz auf vielfache Art und Weise wiedergeben wird. Die Frage ist, reicht uns das, was er gibt? Amen.